Ja, du kennst das Kribbeln im Bauch. Dein lang ersehnter Urlaub steht vor der Tür. Abenteuer pur wartet auf dich. Abstand vom Alltag. Selten hast du dich so darauf gefreut wie diesmal. Und tatsächlich, es wird noch viel besser, als du erwartet hast. So war es allerdings nur Vorfreude auf Zeit. Wäre doch cool, wenn man das irgendwie konservieren könnte, mitnehmen könnte, in die nächsten Wochen, nach dem Urlaub und die nächsten Monate. Kleiner Ortswechsel. Da sitzt er also in seiner Zelle, vermutlich in Ephesus. Das waren so etwa 780 Kilometer Landweg von Philippi entfernt. Und nun hat er Zeit zum Schreiben. Viel Zeit zum Schreiben. Was aber wird er schreiben? Aus seiner Zelle. Vermutlich kalt und nass. Er hatte eine klare Vision. Er wollte den ganzen Mittelmeerraum erreichen mit dem Evangelium, mit einer unglaublichen Botschaft, die ihn selbst erwischt hatte, aber die für manche so unerhört war, dass sie ihn dingfest gemacht hatten. Er hatte zu viele Nachfolger bekommen, zu viele, die an diesen Jesus glaubten. Und deshalb hatten sie ihn eingesperrt. Was würde er jetzt sagen in dieser Situation, wo er nicht mehr frei war? Hätte er noch etwas zu sagen, wo man ihn weggeholt hat von den Versammlungsorten, wo er das Evangelium weitergeben konnte? Nun, er hatte Jesus kennengelernt. Er war in einer radikalen Weise von ihm, sein ganzes Leben war umgekrempelt worden. Er war von einem Tag auf den anderen ein neuer Mensch geworden durch diesen Jesus, den er vorher gehasst hatte. Und nun war er zum Nachfolger geworden. Aber eingesperrt. Sie wollten ihn mundtot machen. Noch einmal die Frage, was wird er ihnen da draußen sagen in dieser Situation? Nun, er schreibt zunächst einmal das, was wir eben gehört haben, Paulus und Timotheus, Diener von Christus Jesus, an alle, die in Philippi leben und durch Christus Jesus zu den Heiligen gehören, samt den Gemeindeleitern und den Diakonen. Und dann, ja, sagt er ihnen etwas, was sehr stark mit einer tiefen Verbundenheit hat und was offensichtlich auch noch dauerhaftes Glück auslöst. Ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich an euch denke. Ich danke ihm in jedem Gebet, das ich für euch spreche. Und ich kann voller Freude beten, weil ihr euch so sehr für die gute Nachricht einsetzt, vom ersten Tag an bis heute. Ja, und Vers 7, es ist ja nur richtig, dass ich so über euch alle denke, denn ich habe euch ins Herz geschlossen. Also wir merken, Paulus kann trotz einiger Mängel, die er auch dann im Laufe des Philipperbriefes noch nennen wird, trotz einiger Mängel, die er bei seinen Freunden auch entdeckt dort, kann er erstmal danken. Kann er das Positive benennen? Und wer das Positive benennt, wird dankbarer, wird vermutlich mehr von dem Thema Freude entdecken, als wenn er sich sofort auf das Kritische stürzt. Und ich habe das mal an diesem Beispiel hier mitgebracht. Das kennen wir alle mit dem halb leeren Glas oder dem halb vollen Glas. Und interessant, wie auch der Ingenieur das Ganze betrachtet, ne? Und der Realist weiß auch, da ist noch Luft nach oben. Und das weiß auch Paulus und er wird es auch benennen. Aber er fängt erstmal mit dem an, was da ist. Was ihn mit den anderen Menschen ja, verbindet. Und vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Leben. Da gibt es Menschen, mit denen du dich manchmal, wenn du so in Kontakt kommst, sofort verbunden fühlst. Du spürst eine innere Verbindung mit ihnen und merkst, diese Person möchte ich eigentlich wieder treffen. Diese Beziehung möchte ich vertiefen. An dieser Beziehung möchte ich arbeiten, weil sie mir auch was gibt. Weil ich da was spüre, was man vielleicht manchmal noch nicht mal richtig mit Worten ausdrücken kann. Und wenn du diese Person dann eine Zeit lang nicht gesehen hast, dann wirst du dich auf die nächste Begegnung freuen, weil du eine tiefe innere Verbundenheit spürst. Und die lese ich in diesen Versen auch bei dem Paulus heraus, dass da etwas da ist, was ihn verbindet mit den Leuten dort. Und ganz besonders passiert das aber aus der Beziehung auch zu Jesus Christus. Er merkt, dass durch die Beziehung zu Jesus Christus auch diese Verbindung zu den anderen Menschen entstanden ist, dass sie vertieft wurde. Jesus Christus ist sein tiefster und bester Freund und zugleich weiß er, dass auch die Menschen dort in Philippi Jesus Christus als besten Freund haben. Und daraus erwächst diese innere Verbindung. Gott ist mein Zeuge, so sagt er in Vers 8, ich sehne mich nach euch allen mit der ganzen Liebe, die Christus in mir geweckt hat. Und jetzt habe ich mal ein Attentat auf euch vor. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen flexibel, das habe ich eben schon gemerkt, als die Kinder rausgingen. Da seid ihr auch zum Teil aufgestanden. Ich habe einen kleinen Versuch mit euch vor. Hier ist ein Kreuz. Und ich lade euch mal ein, gleich aufzustehen. Macht ihr mit? Keine Angst, es wird nicht peinlich. Steht einfach mal auf und hier ist das Kreuz, was dafür steht, dass Jesus Christus der lebendige Herr ist, durch den wir eine innere Verbindung bekommen können. Und jetzt lade ich euch mal ein, einen Schritt Richtung Kreuz zu gehen. Macht mal einen Schritt Richtung Kreuz. Und jetzt lade ich euch mal ein, drei Schritte Richtung Kreuz zu gehen. Und jetzt geht noch mal 5 Schritte Richtung Kreuz. Okay, da gibt's schon Engpässe hier vorne. Jetzt dürft ihr noch mal 5 Schritte zum Kreuz gehen. Jetzt schaut euch mal um, was macht das mit uns als Gemeinschaft? Merkt ihr etwas? Wir kommen enger zusammen. Da, wo wir uns auf Jesus Christus gemeinsam konzentrieren und auf ihn zugehen, wird unsere Gemeinschaft, wird unser Miteinander stärker werden. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Das könnten wir jetzt noch natürlich weiter ausführen. Also die Vorfreude, die anhält, speist sich für Paulus in erster Linie daraus, dass eine Verbundenheit da ist und vor allen Dingen auch eine Verbundenheit mit Jesus Christus. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch von Johannes Hartl kennt, Eden Culture. Es ist interessant, dass er diesem Begriff Verbundenheit 50 Seiten seines Buches widmet. Das zeigt, welche Dimension dieser Begriff auch heute für uns hat. Und er sagt, Verbundenheit gibt es immer nur im Dreierpack. Gott, ein anderer Mensch in meinem Umfeld und mir. Dreierpack, Gott, ein anderer Mensch und mir. Da entsteht tiefe Verbundenheit. Und ich frage dich einfach, erlebst du solch eine Verbundenheit mit anderen Menschen, auch zu Jesus Christus? Wenn nein, was könnte ein erster Schritt sein zum Kreuz hin, in die Verbindung auch mit anderen Menschen zu kommen? Ein zweites, Vorfreude auf das unmittelbare Wiedersehen mit Jesus. Vers 6, ich bin ganz sicher, der das gute Werk bei euch begonnen hat, der wird es auch vollenden bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Ihr sollt selbst überprüfen können, worum es ankommt, denn ihr sollt fehlerlos sein und keinerlei Anstoß erregen an dem Tag, an dem Christus wiederkommt. Und Philipper 3, also zwei Kapitel weiter, sagt er, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der den Leib unserer Nichtigkeit verwandeln wird, dass er gleichförmig werde seinem verherrlichten Leib. Also, Paulus blendet hier ein und das macht er, also da kommt eine große Sicherheit rüber. Er blendet ein, dass Jesus einmal wieder zurückkommen wird. Als Retter, nicht als Loser. Als Befreier und nicht als jemand, der anderen Politikern die Macht übergeben wird. Er wird wiederkommen. Und er wird auch unseren Körper verwandeln. Er wird uns in eine Art versetzen, sodass der Rücken nicht mehr schmerzt, wenn wir morgens aufstehen. Sodass keine Chemotherapie mehr nötig sein wird. Sodass die Niere in meinem Körper keine Steine mehr produzieren wird, die irgendwelche schmerzhaften Koliken auslöst. Ein Negatives hat es für alle Ärzte im Raum. Ihr werdet arbeitslos. Tut mir leid, dass ich euch das sagen muss. Aber vielleicht können wir ja gerne darauf verzichten. Wenn Jesus wiederkommt, er wird den Himmel bereiten. Ein Ort, wo kein Krieg mehr sein wird, wo kein Diktator in irgendeiner Weise regieren wird, wo die Angst vor dem nächsten Krieg völlig weg ist. Paulus hat also ein klares Bild von der Zukunft. Und so klar wie es ist, umso mehr strahlt auch die Freude darauf heraus. Vor einigen Wochen habe ich abends nochmal die Tagesthemen eingeschaltet und dann hörte ich vom Bundesnachrichtendienst, wie man ein sehr realistisches Bild malte davon, wie groß die Kriegsbedrohung sei. Und ich glaube, wir alle wissen auch nach dieser Woche wieder, nach den Gesprächen zwischen Zelensky und Trump, wie das ganze Szenario, was der BND damals schon gemacht, vor Augen gemalt hat, dass das gar nicht so abwegig ist. Dass 2030 durchaus ein Angriff der Russen auf das Gebiet der NATO möglich ist. Und wenn man das so reinlässt, dann kann das richtig, also ich finde, knallhart sein. Und dann kann einem das sämtliche Grundlage für irgendwelche Emotionen der Freude nehmen. Und ich muss zugeben, Anfang der Woche, da lag ich krank im Bett mit einem fetten Infekt und dann auch die Nachrichten wieder in dieser Woche. Und dann habe ich mir gedacht, was hast du dir mit diesem Thema angetan und der Gemeinde in Norderstedt dazu, über Vorfreude zu predigen. Okay, aber wenn wir das einblenden, was wir gerade gehört haben, dann meine ich, könnte das stärker oder kann das stärker sein und soll das heute Morgen stärker sein als sämtliche anderen negativen Nachrichten. Da kann etwas in unser Herz hineinkommen, was unabhängig ist auch von den negativen Schlagzeilen. Und ich gebe, beziehungsweise ich kann wirklich bezeugen, dass gerade auch in den schwierigsten Situationen meines Lebens diese Perspektive immer wieder da war, dass Jesus einmal wiederkommen wird, dass es da diesen Himmel gibt, dass es da einen realen Gott gibt, ohne Schmerzen, ohne Tränen, ohne Leid. Und ich glaube, das kann Entspannungen entspannen, wenn Spannungen kommen und kann uns eine neue Gelassenheit geben. Ein Grund mit sehe ich auch bei Dietrich Bonhoeffer. Ich bin nochmal in dieser Vorbereitung für die Predigt auf ein Zitat von ihm gestoßen, der ja in der Widerstandsgruppe gegen die Nazis war und dann hingerichtet worden ist. Und er saß in Berlin-Tegel ja im Gefängnis und hat dann auch mitten aus der Gefangenschaft heraus und der drohenden Hinrichtungen einen Satz gesagt, den ich sehr eindrucksvoll finde. Da geht es nämlich auch um die Freude. Die christliche Freude beruht nicht darauf, das Leid auszublenden. Sie gründet auf der trotzigen Hoffnung und dem Vertrauen auf Gott. Und sie wird in der Gemeinschaft mit Christus gefunden. Auch in den schwierigsten Zeiten kann der Glaube eine Quelle der Freude sein. Warum? Weil er den Blick auf die Ewigkeit und das Kommen des Reiches Gottes richtet. Für Bonhoeffer ist diese Freude alles andere als etwas Oberflächliches, als ein oberflächliches Gefühl, als eine Einbildung. Sie ist eine tiefe, eine innere Haltung, die aus dieser Gewissheit kommt, dass Gott gnädig ist und dass er uns unsagbar liebt. Das steht für ihn fest, trotz allem Leid. Heinrich Heine war ja ein bekannter deutscher Dichter. Und es ist interessant, dass er 1840 eine Denkschrift veröffentlicht hat, in der es sarkastisch heißt: Heil einer Religion, die dem leidenden Menschengeschlecht in den bitteren Kelch einige süße, einschläfernde Tropfen goss. Geistiges Opium, einige Tropfen Liebe, Hoffnung und Glauben. Karl Marx und Wladimir Lenin haben diesen Begriff dann später salonfähig gemacht, das sogenannte Opium für das Volk. Glaube, Vertröstung, Einbildung, einschläfernde Tropfen. Bonhoeffer sagt was anderes. Und für mich etwas Greifbareres. Und für mich etwas, was mehr mit Wahrheit zu tun hat als die sogenannte Vertröstung. Er spricht von Trost in der Situation und nicht von Vertröstung. Und so kann ich wirklich auch für mich selber sagen, ich empfinde einen großen Trost, eine große Sehnsucht auch danach, weil ich weiß, das Beste kommt noch und ist nicht schon da. Und deshalb möchte ich der Vorfreude viel, viel Raum geben, auch wenn es manches Mal ganz anders um mich herum aussieht. Also, welches Gefühl löst es bei dir aus, wenn du hörst, Jesus kommt wieder? Ein drittes und letztes: Vertrauen in das, was wächst. Ich bin ganz sicher, der das gute Werk bei euch begonnen hat, der wird es auch vollenden, bis an dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Natürlich könnte man jetzt auch wieder sagen, das ist sowas wie Zweckoptimismus. Nein, ich sage, es ist ein verheißungsvoller Blick auf das, was du aktuell tust, was du anfängst, wo du weißt, du bist mit Gott unterwegs und wo du vielleicht spürst, es ist bruchhaft und es ist noch nicht vollkommen. Aber wenn du weißt, du tust es, weil Gott es mit dir angefangen hat, dann weißt du auch, dass er etwas zu Ende führen wird, auf seine Weise. Vielleicht auf ganz andere, wie du dir das gewünscht hast. Vielleicht ein Projekt innerhalb der Gemeinde, vielleicht außerhalb der Gemeinde. Vielleicht etwas, wo du den Eindruck hast, Gott will dich dahin führen. Ich bin weiterhin begeistert, dass wir vor gut 16 Jahren ganz kleine Schritte damals in das Plattenbaugebiet hineingetan haben. In die Kindertafel mit 2 Zweierteams sind wir da pro Woche aufgekreuzt, ohne ein Konzept zu haben. Aber wir hatten das auf dem Herzen. Und wir haben 10 Jahre lang dort gearbeitet, bevor die erste Person zum Glauben gekommen ist. Und für mich ist das weiterhin ein Riesenwunder, dass danach aber dann eine Reihe Menschen zum Glauben gefunden haben. Und ein Satz, der mich auch motiviert hat, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es vollenden. Er hat uns dahin geführt, den Eindruck hatten wir als Gemeinde damals. Also hatte er auch einen Plan damit, auch wenn wir damals überhaupt noch nicht vorwegsehen konnten, was daraus einmal entsteht. Teil dieses Prozesses, dass Gott etwas anfängt und weiterführt, ist dann auch das, was in Vers 9 noch im Philipperbrief Kapitel 1 zu lesen ist. Das ist es, worum ich bete, eure Liebe soll immer noch größer werden und immer mehr geprägt sein von Erkenntnis und umfassendem Verständnis. Dieser Vers lädt uns also ein, auch der Liebe mehr Raum zu geben. In diesem Prozess, dass Gott etwas angefangen hat und fortführen wird. Der Liebe, dem Miteinander, auch der Verbundenheit mehr Raum zu geben. Und ich bin sicher, da wo das geschieht, da wächst auch die Freude. Und die Vorfreude, Jesus einmal live wiederzusehen. Ich fasse zusammen, der Philipperbrief ist ja auch der Brief der Freude. Warum? 16 Mal kommen Begriffe zum Thema Freude in diesem Brief vor. Ganz unterschiedliche Verben, das Substantiv und sicherlich ein Highlight oder ein verdichteter Vers zum Thema Freude ist Philipper 4, 4 und 5. Freut euch immer zu, weil ihr zum Herrn gehört. Und ich sage euch noch einmal, freut euch. Ja, da steckt eine Menge Kraft drin. Also deswegen wird dieser Brief auch der Freudenbrief genannt. Und wir haben gesehen, die Freude bei Paulus wächst aus der Verbundenheit mit anderen Menschen, aber auch mit Jesus Christus. Die Vorfreude wächst darauf oder ist da und bleibt, weil Jesus Christus einmal wiederkommen wird und weil er weiß, dass das, was Christus begonnen hat mit ihm, wird weiter wachsen. Nun wünsche ich dir und euch als Gemeinde, dass die Vorfreude bleibt und nicht zu Ende ist, auch nicht mit diesem Gottesdienst. Gott segne euch dabei.